Wir bedanken uns ganz herzlich bei Bruder Laste für seine Ausführungen. So schnell geht es und schon sind wir beim Schlussvortrag dieses ersten Kreiskongresstages angekommen. Das Thema ist formuliert als eine Warnung mit einem Ausrufezeichen. Deshalb wollen wir uns gut konzentrieren für diese abschließenden Gedanken. Wir wollen wirklich wach bleiben dazu in allen Qualitäten und bitten nun Bruder Rainer Hinz zu dem Thema: Hüte dich vor übersteigertem Selbstvertrauen.
Bevor ich zum Thema komme, mag euch interessieren, ihr habt ja die Zahl von heute Morgen gehört, die Besucherzahl 687 und eingeladen hatten wir heute immerhin 768. Und ihr seht ja, es sind noch Plätze frei, also ihr dürft gern noch werben für morgen, nicht, dass noch ein paar mehr morgen kommen. Ja, das Thema also noch einmal genannt: Hüte dich vor übersteigertem Selbstvertrauen. I am the greatest. Ich bin der Größte. Das sagte einmal ein Großmaul. Das war jemand gewesen, der einen zweifelhaften sportlichen Erfolg und Ruhm erlangt hatte und deswegen diesen berühmten Ausspruch machte. In der heutigen Gesellschaftsordnung werden viele Menschen gedrängt, von sich selber eine hohe Meinung zu haben. Es gibt nicht wenige Menschen, die der Meinung sind, sie sind gleichsam der Nabel der Welt. Ohne sie läuft nichts. Welche Punkte werden in diesem Schlussvortrag beleuchtet? Darf ich von mir eine gute Meinung haben? Warum ist übersteigertes Selbstvertrauen gefährlich? Wie kann es zu diesem übersteigerten Selbstvertrauen kommen? Und welche Hilfen haben wir, uns richtig einzuschätzen? Also vier Punkte. Der erste war: Darf ich von mir eine gute Meinung haben? Die Antwort schlicht und ergreifend lautet: Ja. Natürlich, jeder von uns, der heute Nachmittag hier ist, darf und sollte ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Das heißt, man darf eine vernünftige und auch ausgeglichene Ansicht über den Wert, den man als Person hat, haben. Paulus sagt in Römer 12, Vers 3, ich sage jedem, der sich unter euch befindet, nicht höher von sich zu denken, als zu denken nötig ist, sondern so zu denken, dass er gesunden Sinnes sei. Andere Bibeln sagen hier, ich fordere einen jeden von euch auf, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern auf eine besonnene Selbstschätzung bedacht zu sein. Das ist die Menge Bibel. Das heißt, die Bibel ermahnt uns also, über unseren Wert als Person eine völlig ausgeglichene Ansicht zu haben. Das Extrem wäre, wenn man arrogant würde. Aber das andere Extrem wäre eben auch, wenn man von sich selber nichts halten würde. Die Bibel sagt ganz deutlich, wir dürfen sehr wohl unseren Wert als Person richtig einschätzen. Jehova schätzt uns als Person, in seinen Augen sind wir wertvoll. Und das sagt auch Jesus Christus in einem bekannten Wort, das wir kennen. Er sagte, Matthäus 22, Vers 39, du sollst deinen Nächsten lieben. Und das ist ein wichtiges Wort, gefährlich. Wie kann es zu diesem übersteigerten Selbstvertrauen kommen? Und welche Hilfen haben wir? Gefährlich. Wie kann es zu diesem übersteigerten Selbstvertrauen kommen? Und welche Hilfen haben wir, uns richtig einzuschätzen? Also vier Punkte. Der erste war: Darf ich von mir eine gute Meinung haben? Die Antwort schlicht und ergreifend lautet: Ja. Natürlich, jeder von uns, der heute Nachmittag hier ist, darf und sollte, gefährlich. Wie kann es zu diesem übersteigerten Selbstvertrauen kommen? Und welche Hilfen haben wir, uns richtig einzuschätzen? Also vier Punkte. Punkte. Der erste war, darf ich von mir eine gute Meinung haben? Die Antwort schlicht und ergreifend lautet, ja. Natürlich, jeder von uns, der heute Nachmittag hier ist, darf und sollte ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Das heißt, man darf eine vernünftige und auch ausgeglichene Ansicht über den Wert, den man als Person hat, haben. Paulus sagt in Römer 12, Vers 3, ich sage jedem, der sich unter euch befindet, nicht höher von sich zu denken, als zu denken nötig ist, sondern so zu denken, dass er gesunden Sinnes sei. Andere Bibeln sagen hier, ich fordere einen jeden von euch auf, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern auf eine besonnene Selbstschätzung bedacht zu sein, das ist die Menge Bibel. Das heißt, die Bibel ermahnt uns also, über unseren Wert als Person eine völlig ausgeglichene Ansicht zu haben. Das Extrem wäre, wenn man arrogant würde. Aber das andere Extrem wäre eben auch, wenn man von sich selber nichts halten würde. Die Bibel sagt ganz deutlich, wir dürfen sehr wohl unseren Wert als Person richtig einschätzen. Jehova schätzt uns als Person, in seinen Augen sind wir wertvoll. Und das sagt auch Jesus Christus in einem bekannten Wort, das wir kennen. Er sagte Matthäus 22, Vers 39, du sollst deinen Nächsten lieben. Und das ist ein wichtiges Wort, wie dich selbst. Er sagte nicht, den Nächsten lieben mehr als, weniger als, sondern er sagte, den Nächsten lieben wie sich selbst. Und wenn ich meinen Nächsten lieben will, dann muss ich in gewisser Weise auch mich lieben. Ich muss also ein gesundes Selbstwertgefühl oder eine gesunde Selbstschätzung haben. Natürlich haben wir alle Schwächen, wir haben alle Fehler, nur wenn wir unsere Fehler bereuen, dann wird Jehova uns vergeben und dann erlaubt er uns auch dieses Selbstwertgefühl als Mensch zu haben, das manchen Menschen der Gesellschaft, in der wir leben, auch geraubt werden soll. Wir halten also fest, jeder von uns benötigt dieses gesunde, angebrachte und auch gottgewollte Selbstwertgefühl. Und damit sind wir bei der zweiten Frage, warum ist denn übersteigertes Selbstwertgefühl gefährlich? Also halten wir fest, jeder von uns, der hier heute Nachmittag ist, ist etwas Besonderes. Jeder hat seine starken Seiten. Jeder. Die Gefahr ist einfach, überheblich zu sein. Denn übersteigert heißt im Deutschen über das normale Maß hinaus. Also man hat vielleicht bestimmte Vorrechte, bestimmte Fähigkeiten, eine bestimmte Autorität. Und jetzt könnte man denken, ja, schaut mal her, wer ich bin. Man würde sagen, naja gut, ich bin nicht gleich der Größte. Aber auf jeden Fall bin ich etwas größer als der und der. Und dann ist der Rat aus Römer Kapitel 12, Vers 16 angebracht. Römer Kapitel 12, Vers 16. Römer 12, Vers 16. Seid gegenüber anderen gleichgesinnt, wie gegenüber euch selbst. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern lasst euch mit den niedrigen Dingen mitführen. Werdet nicht verständig in den eigenen Augen. Das ist Leittext des Schlussvortrages. Wenn wir ihn ein bisschen zergliedern, diesen Text, dann sagt also Paulus hier, man sollte anderen gegenüber gleichgesinnt sein, wie gegenüber sich selbst. Das heißt, wir befinden uns mit unseren Mitbrüdern und Mitschwestern auf einer Ebene. Sie stehen nicht über uns, sie stehen aber auch nicht unter uns. Er sagte, lass dich mit den niedrigen Dingen mitführen. Also er sagte sinngemäß, lass dich doch an der Hand nehmen und dann wirst du feststellen, Jehova sagt also, du bist nichts Besonderes, so groß bist du nun auch wieder nicht, wie du vielleicht denkst. Und dann sagte er, nicht verständig werden in den eigenen Augen. Also wer in den eigenen Augen verständig ist, der sieht sein Spiegelbild. Man sagt ja so, jeder hat so seine Schokoladenseite. Also auch buchstäblich, nicht? Wenn man so in den Spiegel schaut, dann, ja, das ist meine schöne Seite. Und so hat man geistig auch so seine Schokolade und sagt man, also da bin ich also gut. Man sieht sich selber gerne im besten Licht. Andere, die uns betrachten, sehen uns eher etwas nüchterner, abgeklärter. Eins ist auf jeden Fall klar, wer überheblich ist, wer ein übersteigertes Selbstvertrauen hat, der raubt Jehova Gott die ihm zustehende Ehre. Ein schönes Bibelwort des 1. Korinther 4, Vers 7, ich zitiere es, Paulus sagt hier, denn wer macht, dass du dich von einem anderen unterscheidest? In der Tat, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es nun wirklich empfangen hast, warum rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? 1. Korinther 4, Vers 7. Also, was sagt der Apostel Paulus? Er sagt, das, was wir haben, was wir können, haben wir in irgendeiner Form empfangen. Und überlegen wir einmal, wir alle, die wir hier sind, haben von unseren Eltern durch die Genetik bestimmte Dinge geerbt. Und dafür konnten wir nicht, dass wir das geerbt bekommen haben. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand hat Eltern, die eine musisch-künstlerische Ader haben. Und er selber setzt sich ans Klavier und oder er setzt sich hin und zeichnet und man denkt, das gibt's doch gar nicht. Ein paar Striche und ein wunderbares Bild entsteht. Er hat es von seinen Eltern als künstlerische Ader geerbt. Andere wiederum haben ein Talent, Sprachen zu lernen. Die setzen sich hin und fangen Chinesisch an zu lernen oder Persisch oder was weiß ich und lernen die Sprache einfach und wir würden sagen, da kriege ich nicht mal raus, die Worte. Wieder andere mögen vielleicht so Handwerkertypen sein. Ich bin so ein Handwerkertyp, nicht? Also das ist etwas, was man wahrscheinlich geerbt hat. So, kann ich was dafür, dass ich es geerbt habe? Ich habe es bekommen. Und dann gibt es die Dinge, die man nicht geerbt hat, sondern die man sich angeeignet hat. Und wenn wir so uns als Christen betrachten, ja, was für eine Schulung bekommen wir? Wodurch können wir uns viele Dinge aneignen? Sicherlich auch durch die Wahrheit. Vielleicht sind wir bedingt durch die Schulung der Wahrheit verständnisvoller als unsere Eltern. Vielleicht führen wir eine bessere Ehe als unsere Geschwister. Oder wir haben den Mut, mit wildfremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Denk noch an meine Frau mit dem Mäuseloch und jetzt hat sie keine Schwierigkeiten damit, im Predigtdienst Menschen anzusprechen. Gibt es Grund, sich irgendwie zu rühmen? Das eine haben wir geerbt, das andere haben wir durch Schulung erhalten. Und letztlich kann man sagen, alles, was wir haben, was wir sind, haben wir in irgendeiner Form empfangen. Und darum brauchen wir uns nicht zu rühmen. Übersteigertes Selbstvertrauen ist gefährlich. Wir könnten uns selbst betrügen. Jakobus Kapitel 1, Vers 22 bis 24 macht auf diese Gefahr aufmerksam. Jakobus Kapitel 1, Vers 22 bis 24. Werdet indes Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, indem ihr euch selbst durch falsche Überlegungen betrügt. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, so ist dieser wie ein Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel beschaut. Denn er beschaut sich und geht dann weg und vergisst sogleich, was für ein Mensch er ist. Was wollte Jakobus mit diesen Worten ausdrücken? Es mag euch so gehen wie mir morgens nach dem Aufstehen. Man geht vielleicht ins Badezimmer, schaut in den Spiegel. Ich denke immer, Mai, siehst du zerknittert aus. Und dann fängt man an, sich irgendwie zu richten, was weiß ich, die Haare gewaschen und dann rasieren. Und auf jeden Fall, man macht sich fertig. So, und man versucht also, die kleinen Schwächen, die man hat, etwas zu beseitigen. Aber es kann ja passieren über Tag, dass man vergisst, dass vielleicht die Haare nicht mehr so anständig liegen. Das kann schon passieren. Und geistig ist es doch ähnlich. Wir schauen in den Spiegel hier rein. Und dann merken wir auf einmal, naja, manchmal ist man geistig auch ein bisschen zerknittert. Und dann fängt man an, sich zu richten. Und dann kommt der Tagesablauf und ehe man sich's versieht, mag man vielleicht vergessen, was man an seiner Persönlichkeit verändern sollte. Die Macht der Sünde ist leicht zu unterschätzen. Sprüche 14, Vers 16, gemäß der guten Nachricht sagt, der Kluge ist vorsichtig und meidet das Böse. Der Dumme handelt unbeherrscht und überschätzt sich. Wenn man sich stark fühlt, obwohl man im Grunde genommen schwach ist, dann könnte man dem Teufel sehr leicht auf den Leim gehen. Als ich das las, habe ich gedacht, das habe ich schon so oft gebraucht, jemanden auf den Leim gehen, aber ich war mir nicht bewusst, wo kommt das überhaupt her? Und ich habe mal in einem Herkunftswörterbuch geschaut, wo es herkommt, etwas jemandem auf den Leim gehen. Und da wurde gesagt, der Ursprung liegt im Mittelalter. Vogelfänger verwendeten Ruten, die sie mit Leim bestrichen, um die Vögel, die dann zu fangen. Also jemand auf den Leim gehen heißt also, sich vom Vogelfänger einfangen lassen. Da dachte ich, Vogelfänger habe ich doch auch schon in der Bibel gelesen. Richtig, Psalm 91, der große Vogelfänger Satan, der Teufel, er will, dass wir ihm gleichsam auf den Leim gehen. Wie kann man das verhindern? Der Apostel Paulus hat ja viele interessante Briefe geschrieben, zum Beispiel auch an die Versammlung in Korinth. In Kapitel 10 spricht er die Korinther an, indem er sie an Dinge erinnert, die Israel widerfahren waren. Wir können 1. Korinther 10 gerne schon mal aufschlagen und er berichtet in 1. Korinther Kapitel 10 von schädlichen Dingen, die Israel begehrte. Er spricht von Götzendienst, er spricht von Hurerei, er spricht davon, Jehova auf die Probe zu stellen, er spricht davon, dass sie gegen Jehova gemurrt haben. Und dann sagt er zusammenfassend, nachdem er es alles erwähnt hat, im Vers 11 und 12, 1. Korinther 10, diese Dinge nun widerfuhren ihnen fortgesetzt als Vorbilder und sie sind zur Warnung für uns geschrieben worden, auf welche die Enden der Systeme der Dinge gekommen sind. Wer daher denkt, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Die biblischen Berichte des Volkes Israel waren für die Christen in Korinth eine Warnung. Und für uns ist eine Warnung, das zu betrachten, was dem Volke Israel widerfuhr und was in Korinth passierte. Und wenn man sich mit der Stadt Korinth beschäftigt, kann man sagen, Korinth im Altertum ist ein Spiegelbild unserer westlichen Unwertegesellschaft. Also ist ja fast keine Wertegesellschaft mehr, eine Unwertegesellschaft. Was war dann in Korinth das Entscheidende? Korinth hatte Reichtum und Wohlstand. Und Reichtum und Wohlstand führten in Korinth zu Zügellosigkeit und Ausschweifung. Und der Rat des Apostels Paulus ist daher angebracht, das, was damals geschrieben wurde für Israel und an die Korinther, für uns zur Warnung zu nehmen. Wie sagt es der Vers 12? Wer daher denkt, er stehe, siehe zu, dass er nicht falle. Ja, wenn man denkt, dass man steht, dann könnte man leicht zu Fall kommen. Und damit sind wir am dritten Punkt des Schlussvortrages. Wie kann es dazu kommen, dass jemand ein übersteigertes Selbstvertrauen entwickelt? Wie kann es dazu kommen? Stellen wir uns einmal folgendes Bild vor. Da ist ein Baum. Ein Frosch hat es geschafft, auf diesen Baum zu kriechen. Er sitzt da oben auf dem Baum und sieht neben sich ein Vögelchen fliegen und denkt, das kann ich auch, und springt. Und darunter hat jemand einen netten Reim geschrieben. wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist auf einen Baum, schon denkt, dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. Denn in dem Bild, in dieser Bildfolge, da springt der Frosch und landet platsch unten mit einer Bauchlandung. Und so geht es den Menschen heute auch. Viele Menschen überschätzen sich. Sie bilden sich etwas ein. Worauf bilden sich denn Menschen heute etwas ein? Nun ja, ihr seid ja im Schwäbischen und der Schwabe ist ja bekannt für Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Die Schwaben sind richtige Schaffer. Die schaffen Ebbis. Ja, ja. Und viele, das weiß man auch, viele sind heute auch nicht nur stolz auf ihren materiellen Wohlstand, oh nein, sie sind auch stolz darauf, dass sie ein hohes Maß an Bildung genossen haben. Die Welt, in der wir leben, legt sehr viel Wert auf das Materielle. Und das ist im Schwäbischen nicht anders als in anderen Teilen Deutschlands. Jeder von uns, der hier im Kongresssaal sitzt, braucht ein paar Euros, um leben zu können. Das ist keine Frage. Aber einfach mal so zwei, drei Dinge aneinandergereiht. Die Antwort ist völlig klar. Ist denn jemand, der es geschafft hat, ein Haus zu besitzen, besser als jemand, der in einer Mietwohnung lebt? Ist denn jemand, der sich ein Auto leisten kann, besser als jemand, der mit dem Fahrrad fährt oder zu Fuß geht? Ist denn jemand, der es sich leisten kann, öfter mal im Restaurant zu speisen, besser als jemand, der zu Hause kocht und isst? Und die Antwort ist doch wohl völlig klar. Man wird doch dadurch, dass man das kann, kein besserer Mensch. Man hat die Möglichkeiten, aber bei einem besseren Mensch ist man nicht. Und wissen, ist denn jemand, der Abitur gemacht hat, mit welcher Note auch immer, der studiert hat, ist der denn besser als jemand, der die Hauptschule besucht hat oder der vielleicht aufgrund der Kriegsumstände nicht einmal die Hauptschule zu Ende besuchen durfte? Nein, er ist wahrlich kein besserer Mensch. Viele junge Menschen haben heute erstaunliche Möglichkeiten, sich zu bilden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ein Jugendlicher war, also meine Intelligenz war mit 15 Jahren voll ausgeprägt. Und ich war also wirklich der Ansicht, dass ich super schlau war und viel schlauer als meine Eltern. Das hat sich geändert im Laufe der Zeit. Ich habe von Mark Twain einen schönen Spruch, den möchte ich euch gerne vortragen, habe ich einem Bruder gegeben. Mark Twain hat gesagt, als ich 14 war, hielt ich meinen Vater für so dumm, dass ich es kaum mit ihm aushielt. Mit 21 war ich erstaunt, wie viel der alte Mann in 7 Jahren dazugelernt hatte. Und ich fand das sehr nett, weil die Erkenntnis hat er offensichtlich gewonnen, dass der alte Mann schon immer so schlau gewesen war. Und mir geht es auch so, wenn ich an meine Eltern zurückdenke. Oftmals, wenn ich irgendetwas tue, dann fällt mir irgendein Spruch meines Vaters oder meiner Mutter ein. Und ihr lieben jungen Leute, profitiert doch einfach von dem Schatz, den die Eltern und auch die Älteren haben. Es gibt etwas, dafür braucht jeder Mensch Zeit. Lebenserfahrung bekommt man erst, wenn man älter wird. Und dazu muss man auch ein bisschen in die Jahre kommen, um Lebenserfahrung zu genießen. Es ist wahr, manchmal denken Kinder, die Eltern sind übervorsichtig. Aber ich fand in unserem neuen Buch für die jungen Leute so ein schönes Beispiel, da wurde gesagt, Es gibt Lotsen. Wir kommen hier aus Schleswig-Holstein. Da gibt es die Elbe, den Nord-Ostsee-Kanal. Das sind zwar Schifffahrtsstraßen, da braucht man aber in einer bestimmten Schiffsgröße einen Schiffslotsen, um nicht auf Untiefen zu fahren. Und so kann man sagen, brauchen junge Leute auch ihre Eltern als Lotsen, um im schwierigen Fahrwasser klarzukommen. Es ist wahr, manchmal haben die jungen Leute das Gefühl, meine Zeit, sehen schon wieder eine Sandbank. Da ist doch gar nichts. Vielleicht ist da aber doch eine. Und es ist gut, wenn der Lotse einen um so eine Klippe herumschifft. Könnte es denn auch sein, dass man als ein gestandener Zeuge Jehovas ein übersteigertes Selbstvertrauen bekommt? Also, wenn man angenommen 50 Jahre in der Wahrheit ist, ja, dann hat man eine Menge in der Wahrheit erlebt. Aber die Frage darf gestellt werden, ist denn jemand, der 50 Jahre ein Zeuge ist, also von Jugend an bis jetzt, ist er denn ein besserer Zeuge Jehovas? Die Antwort lautet, er ist ein älterer, aber kein besserer. Denn in den Augen Jehovas sind wir letztlich alle gleich. Sich selber richtig einschätzen, auch für die Ältesten sehr wichtig. Wir haben ja eine Ältestenschaft. Es gibt in Ältestenschaften gestandene, jahrzehntealte Älteste. Und bestimmt werden jüngere Älteste sich den Rat von älteren Ältesten zunutze machen. Nur eines wissen Älteste, die älter geworden sind, auch. Sie haben nicht immer recht. Manchmal haben tatsächlich die jüngeren Ältesten recht. Und wir werden ja ab 1. Januar einen neuen Titel bekommen. Es gibt dann den vorsitzführenden Aufseher nicht mehr. Er heißt dann ja Koordinator der Ältestenschaft. Ein schönes Wort. Ja. Also, manchmal sagt ja ein neuer Titel auch etwas über die Zielrichtung des Denkens aus. Also, der Mann heißt dann also Koordinator der Ältestenschaft. Und da dachte ich so, um mal wieder maritim zu bleiben, da dachte ich so an das Wasser, wenn da ein Boot ist mit mehreren Ruderern, also kein Einzelruderer, sondern mehrere. Dann gibt es in so einem Boot mit mehreren Rudern oftmals einen Mann, den nennt man den Schlagmann. Der gibt also so ein bisschen den Schlag an, wie schnell wird gerudert. Nur kann er das Boot ohne die anderen rudern? Er braucht auch die anderen dazu. Und so braucht auch der Koordinator der Ältestenschaft, seine Mitältesten. In Wirklichkeit ist in der Ältestenschaft das gefragt, was man Teamgeist nennt, Harmonie. Welche Hilfen haben wir, das ist der vierte Punkt, um uns selbst richtig einzuschätzen? Es ist wichtig, auf Jehova, den Christus, völlig zu vertrauen und Psalm 71, Vers 5 im Sinn zu haben. Im Psalm 71, Vers 5 sagt der Psalmendichter: Denn du bist meine Hoffnung, o souveräner Herr Jehova, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Und viele, wie meine Frau und ich auch, können sagen, ja, das trifft auf uns zu. Unsere Eltern haben uns in der Wahrheit erzogen. Wirklich von unserer Jugend an ist Jehova unsere Zuversicht, unsere Hoffnung. Allerdings, worauf kommt es an? An der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten, wie es Paulus Hebräer 3, Vers 14 zum Ausdruck bringt. Eine wichtige Eigenschaft, sich vor übersteigertem Selbstvertrauen zu hüten, ist Demut. Darüber reden ist leicht, die zu praktizieren ist nicht leicht. Es gibt ein schönes deutsches Sprichwort. Dummheit und Stolz wachsen gemeinsam auf einem Holz. In Wirklichkeit ist ein stolzer Mensch ein dummer Mensch. Denn es gibt nichts, worauf er stolz sein könnte, außer wir dürfen stolz darauf sein, Zeugen Jehovas zu sein. Aber das ist eine andere Art von Stolz. Es ist leicht, über Demut zu sprechen, aber sie zu praktizieren ist schwer. Stellen wir uns mal den Frosch vor. Also da kriecht er auf den Baum und denkt, er kann fliegen. Ja, das geht nicht. Er behält die Froschperspektive, diese eingeschränkte, engstirnige Sicht der Dinge. Wenn der kleine Frosch in die Vogelperspektive kommen soll, dann muss ihn jemand in die Hand nehmen und hochheben, damit er das so sieht. Und man kann sagen, Jehova nimmt uns kleine Menschen gleichsam in die Hand und aus der Froschperspektive wird die Vogelperspektive. Das heißt also, wir sehen die Dinge aus einem völlig anderen, höher gelegenen Gesichtspunkt. Es ist also wichtig, wachsam zu sein und an der Demut ständig zu arbeiten. Diesem Zweck dienen sicherlich auch die Kongresse. Und Kongresse motivieren uns immer wieder, etwas Wichtiges zu tun, dem persönlichen Studium Zeit zu widmen. Nun mag man denken, das habe ich aber auch schon mal gehört. Auf jedem Kongress immer wieder persönliches Studium. Warum, wieso, weshalb? Also, wir vermissen heute einige. Wir mögen einige vermissen, weil sie leider die Augen zugemacht haben, auf die Auferstehung warten. Wir mögen einige heute vermissen, weil sie krank sind, gerne hier wären und nicht kommen konnten. Aber wir vermissen auch einige, die hätten hier sein können und nicht hier sind. Und ihr habt die Zahl gehört, eingeladen wurden 768, gekommen sind 687. Am Wetter kann es nicht liegen. Und wir beobachten einfach die Zahlen auf den Kreiskongressen, die Besucherzahlen, gehen immer weiter zurück. Woran liegt es? Es gibt ein einfaches Rezept. Wer studiert, wird motiviert. Das ist ganz einfach. Wer studiert, wird motiviert. Stellt euch bitte einmal ein kleines Kind auf einer Schaukel vor. Ein großer Mann steht dahinter, das Kind sagt zu dem Mann: Onkel, schubs mal. Onkel, schubs mal wieder. Onkel, schubs mal wieder. Da kannst du ewig beibleiben. Was fehlt dem Kind? Es kriegt einen Schubs und kommt in Schwung. Aber nutzt den Schubs nicht aus, um in Schwung zu bleiben. Und so kann man sagen, ist ein Kongress eine Möglichkeit, einen Anschubs zu bekommen, in Schwung zu kommen. Und wir gönnen allen diesen Anschwung. Nur was man einfach tun muss, ist nicht nur in Schwung gebracht zu werden, sondern auch in Schwung zu bleiben. Wer studiert, wird motiviert. Man muss also den Schwung, den man bekommen hat, auch für sich persönlich nutzen. Gibt es genügend geistige Speise? Daran haben wir keinen Mangel. Johannes Kapitel 6, 68, 69, die Begebenheit, da waren einige über Jesus Christus ärgerlich, sie gingen weg. Dann fragt Jesus, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Simon Petrus, Johannes 6, 68, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ja, wenn man mit Menschen spricht, die zur Kirche gehen, dann weiß man, was den Menschen fehlt. Wenn wir nicht die wahre Religion haben als Zeugen Jehovas, wer dann? Es ist wahr, bei uns läuft nicht alles glatt, aber unser Glaube hat ein klares, deutliches, festes Fundament, auf dem wir aufbauen. Wir wissen, was wir glauben und wir wissen auch, was wir tun. Bewahrt dich der Liebe Gottes, ein wunderbares Buch, das wir ja demnächst studieren werden. Stell dir vor, sagt das Buch auf Seite 197, stell dir vor, du gehst in einem wunderschönen Park spazieren und stehst plötzlich vor einem hohen, stabilen Zaun. Dahinter sieht es eigentlich auch ganz nett aus. Und im ersten Moment denkst du vielleicht, was soll denn der Zaun hier? Ist ja unerhört. Doch mit einem Mal entdeckst du auf der anderen Seite einen hungrigen Löwen, der sich gerade an seine Beute heranpirscht. Jetzt siehst du den Zaun mit ganz anderen Augen. Nicht mehr als Eingriff in deine Freiheit, sondern als ein Schutz. Und die Frage ist, schleicht nicht auch ein gefährliches Raubtier um uns herum? Was sagt 2. Korinther 13, Vers 5? Prüft immer wieder, ob ihr einen Glauben habt. Nee. Ob ihr im Glauben seid. Es geht darum, im Glauben zu sein, uns zu bewähren. Nur so bleiben wir in Gemeinschaft mit Christus Jesus. Pionierprogrammung heute Morgen. Lebensumstände ändern, um sich dem Dienstamt zu widmen. heute Morgen, ja, ihr lieben Schwestern, da habt ihr heute Morgen aber wirklich Freude gehabt, nicht? Wer stand auf? Brüder, Schwestern, ja. Vier Schwestern, herzlich willkommen. Heute Nachmittag hatten wir eine sehr interessante vierteilige Programmfolge, Technikszene, Urlaubsszene, Bildungsszene, alles nachdenklich stimmen, wir werden das morgen noch mal ein bisschen verarbeiten, einfach immer daran denken, der Teufel ist trickreich. Und dann hat uns Bruder Laste doch sehr eindrucksvoll vor Augen geführt, warum es nötig ist, wirklich wach zu bleiben, hat über die verschiedenen Formen des Schlafes und so weiter gesprochen. Es war ein segensreicher Tag, den Schubs haben wir bekommen. Hoffentlich kann man den Schubs so gekriegt, dass wir morgen wiederkommen. Auf jeden Fall bewahrt Demut uns davor, ein übersteigertes Selbstvertrauen zu haben. Wir sind nicht die Größten, aber ein angemessenes Selbstwertgefühl dürfen wir schon haben. Es wäre also, wie gesagt, schön, wenn ihr morgen euch vorgenommen wiederzukommen, und kommt auch und bringt noch ein paar mit. Bis morgen. Wir singen Lied 10, seid standhaft, unbeweglich und wohl lasst.